David.
Hallo Robert.
Na, willkommen in der Woche, in der ChatGPT zurückschlägt.
Was? Du fängst wieder mit einem Intro an, wo du mich nicht eingeweiht hast und ich wieder nur fragen kann, was? Ich hab mich nicht informiert. Was hat ChatGPT heute wieder angestellt?
Also, pass auf, ich finde es ganz interessant. Es ist ein Reel aufgetaucht, beziehungsweise jemand berichtet, und das ist auch eine wahre Geschichte, dass ChatGPT einen User angeschrieben hat, hey, wie war deine erste Woche oder dein erster Tag an der Highschool?
Ah, ja, ach doch.
Und derjenige so, hast du mir jetzt eine Frage gestellt? Hast du jetzt eine Konversation selber angefangen? Und ChatGPT so, ja, ich wollte so ein Follow-up machen, wie es dir so geht. Und er fragte ihn dann, ob das ein Update von ChatGPT sei. Und ChatGPT meinte, ja, ist ein Update. Und jetzt haben aber die Entwickler zurückgerudert und gemeint, nee, es sei ein Bug gewesen, den haben sie gefixt. Was es irgendwie sehr problematisch macht. Erstens, so fängt's an, David. So kommen die Maschinen an uns ran. Zweitens, wenn das so abgelaufen ist, hat ChatGPT gelogen und gesagt, es wäre ein Update gewesen, obwohl es ein Bug war. So fängt's an, David. Du warst dabei.
Ja, ich war dabei, ja. Ich habe dir eine kleine Tabelle mitgebracht.
Geil, soll ich Excel aufmachen?
Nee, wir reden heute über Joker 2 nochmal, weil du ihn gesehen hast. Und ich glaube, es ist auch genügend Gesprächsbedarf, weil am Wochenende war viel los. Viele haben jetzt den Joker aber auch schon gesehen, den zweiten Teil. Das merke ich auch an den Kommentaren unter meinem Video. Auch an den Klickzahlen.
Ich wundere es übrigens, dass du mich nicht mit Jason Momoa heute Morgen hier begrüßt im Podcast.
Entschuldigung, ja. Jason Momoa ist ein guter Einstieg, denn diese Tabelle, die ich hier dabei habe, die fängt mit einem Jason Momoa-Film an, nämlich Aquaman und The Lost Kingdom. Das sind nämlich die letzten 10 Filme der letzten Dekade von DC. Seitdem sie halt, ne, sie haben das Ganze ja gestartet mit, ich glaube, Man of Steel ging es so los und dann hatten sie ja relativ schnell versucht, dieses Marvel-Ding zu kopieren und die Avengers zu erzwingen. Batman vs. Superman hieß es, glaube ich. Und dann kam ja schon die Justice League. Also es ging alles sehr schnell, sehr überhastet. Der erste Aquaman, der erste Wonder Woman wurden noch dazwischen geschoben. Und die letzte Dekade war die Ära der Wiederholungen, beziehungsweise die letzten 10 Filme vor allen Dingen. Was glaubst denn du, wenn man mal Joker jetzt mit reinnimmt, weil der ist jetzt schon in dieser Liste gelandet, wie viele dieser 10 Filme tatsächlich einen Profit für das Unternehmen Warner Brothers -DC gemacht haben?
Also auf jeden Fall der erste Aquaman, der hat ja über 1 Milliarde eingespielt.
Der ist hier nicht mit drin.
Ach so.
Soll ich mal vorlesen, was drin ist?
Ja, ganz kurz, die 10, also ich habe jetzt natürlich nicht verstanden, warum der nicht jetzt mit drin ist.
Weil der nicht zu den letzten 10 Filmen gehört. Das sind die letzten 10 Filme, die...
Wonder Woman ist auch nicht mehr drin, ist auch schon, gab es schon 10 Filme nach Wonder Woman?
Aha. Ich lese mal vor.
Ja.
Aquaman and the Lost Kingdom kam letztes Jahr, ja. Blue Beetle kam auch letztes Jahr. The Flash letztes Jahr. Shazam, Fury of the Gods letztes Jahr. Black Adam war, glaube ich, vorletztes Jahr. Das war ja der Aufbruch in ein neues Zeitalter fürs DC Cinematic Universe. The Suicide Squad von James Gunn kam 21. 2020 kam Wonder Woman 1984, Birds of Prey. And the Fantastic hast du nicht gesehen von Off Harley Quinn kam auch 2020. Dieses Jahr jetzt Joker Folie à deux und 22 kam The Batman. Wie viele der Filme davon waren profitabel?
Ich würde sagen 3.
Einer,
dann war es The Batman.
Exakt.
Ja, ich hätte gedacht, dass Gal Gadot nicht ganz so teuer ist und Wonder Woman 2 noch.
Ja, Wonder Woman 2 hatte halt ein Produktionsbudget auch von 200 Millionen Dollar. Übrigens auch wie Joker, und da kommen wir heute ja noch drauf zu sprechen. Und hatte halt das Problem, und das muss man sagen, bei Wonder Woman 1984 und Birds of Prey, die sind ja richtig schön in der Mühle der Pandemie zermahlen worden. Weil Wonder Woman ist kurz danach veröffentlicht worden, glaube ich, im Dezember. Und Birds of Prey kurz davor, im Februar. Und das war bei beiden der Todesstoß, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, krass. The Batman.
Ja.
Damit willst du quasi zeigen, wie es aussieht auf der Superheldenlandschaft oder bei DC im Speziellen?
Damit möchte ich im Grunde aussagen, dass es nicht gut aussieht gerade für DC, die dringend Erfolge brauchen. Also die hatten ja diesen Reboot angekündigt, den James Gunn jetzt gerade unternimmt, der nächstes Jahr ja mit Superman startet, auf uns zukommt. The Penguin ist ja jetzt gerade die allererste Nummer mit einem DC Studios Logo. Joker 2 noch nicht. James Gunn stellt das gerade öffentlich auch immer wieder klar. Nein, das ist kein Teil dieses Reboots, ist ein eigenständiger Film, war der erste Teil ja auch schon. Aber man versucht sich auch gerade bewusst abzugrenzen, damit man nicht schon den ersten Schmutz quasi sammelt für dieses geplante Reboot, was nächstes Jahr kommen soll. Aber dieses Reboot muss erfolgreich sein, sonst sieht es sehr eng aus für die DC-Sparte.
Denn, wollen wir es gleich aufgreifen, wie das Ergebnis so ist um
Würde
Joker?
Ich eine Begrüßung machen, ja.
Nach der Begrüßung, die üben wir jetzt zu zweit, David, zum 183. Mal, sagen wir damit.
Herzlich willkommen zu zwei
wie Pech und Schwafel. So Leute, Joker 2. Also man muss sich das aus der Zunge zergehen lassen. Der erste Teil hat ja weltweit ein bisschen über eine Milliarde Dollar eingespielt. Und der zweite Teil hat jetzt zum Start in den USA unter 40 Millionen eingespielt. Ich glaube 36.
Ja. Unter dem Ergebnis von Morbius. Das fand ich krass.
Das ist krass. Jetzt mal ohne Scheiß. Selbst mit dem Wissen, wie er bei den Festivals ankam, wie die ersten Stimmen waren, glaube ich, hätten wir beide nicht gewettet, dass er so schlecht performt am US-Markt, oder?
Nee, auf keinen Fall. Also erstmal habe ich nicht gedacht, dass der so schlecht funktioniert, ne, weil Kritiken sind ja immer so, selbst wenn wir die schlecht finden, die Filme, gibt es ja alle möglichen Meinungen. Und dann hast du ja immer so die, die sagen, nee, ist nicht so dolle, und die, die das aber besser finden. Das gibt es zwar auch jetzt, aber es ist extrem krass, wie viele Leute sich auch unter meinem Video, auch unter anderen, aber auch generell, wenn du so auf Google-Rezensionen guckst oder auf Twitter, wie Leute schreiben, das ist der schlechteste Film, den sie je gesehen haben. Was viel mit der Enttäuschung zu tun hat, die dieser Film, glaube ich, auslöst, da kommen wir gleich dazu. Aber das habe ich nicht erwartet. Und deswegen in den USA sprechen die Analysten halt auch von einer Total Rejection, sprich die Leute wollen absolut nicht ins Kino gehen. Und das hat mit mehreren Faktoren zu tun. Ich mache gerade ein Video, bei dem ich das versuche aufzuarbeiten. Einer davon ist, glaube ich, diese Musical-Komponente. Ein anderer ist aber, glaube ich, dass, du hast es gestern schon in einer Sprachnachricht mir geschickt, du meintest auch schon so, die Zeiten haben sich halt insofern verändert, dass wenn du Stimmen im Internet hörst von deinen Review-Freunden oder generell von Kumpels, die auch schon im Kino waren, dann gehst du seltener ins Kino. Das ist anders als noch vor 10 Jahren vielleicht, wo man vielleicht auch noch nicht so diesen Zugriff aufs Internet hatte und wo es auch noch nicht so viele Stimmen im Internet gab, wo du nicht so übermannt wurdest auch mit Meinungen aus allen Ecken. Wahrscheinlich ist das so eine Mischung, die jetzt gerade so ein Boiling Point erreicht hat bei Joker 2.
Ich denke halt auch, es gibt jetzt über die Jahre, also nehmen wir jetzt zum Beispiel dich. Du machst das jetzt auf YouTube. Dein YouTube-Kanal gibt es seit 10 Jahren.
11.
Und seit 11 Jahren, entschuldige bitte. Ich habe gestern auch wieder nachgedacht. Ich bin jetzt bei 13,5. Ja. So jedes halbe Jahr merke ich, boah, ist ein halbes Jahr zu kommen. Okay, ja. 11 Jahre. Und die Kritiken machst du derweil, diese regelmäßig, seit 3 Jahren?
Ja, über 3 Jahren.
Über 3 Jahre. So. Da ist ja wieder jemand Großes dabei, oder ganz Großes dabei, bei dem die Leute vielleicht die ersten Monate, die du das machst, gesagt haben, okay, was David sagt, da will ich mal selber schauen. Aber so nach dem ersten Jahr merken sie, okay, die sind vielleicht mit dir auf einer Linie oder genau nicht mit dir auf einer Linie. Und im zweiten Jahr kann es dann schon sein, dass sie sagen, weißt du, wenn David sagt, der ist gut, dann lohnt sich's, geh ich hin. Aber wenn er sagt, und er warnt mich, hat jetzt schon 3-mal den Fehler gemacht, den trotzdem zu gucken, das mache ich jetzt nicht mehr, dann gehe ich da nicht hin. Und dann, glaube ich, über die Jahre hinweg, wenn du auch so Leute hast, egal wo du die Review herbekommst, hast du eine gewisse Vertrauensbasis. Weil ja immer die Frage im Hintergrund steht, soll ich meine Zeit und mein Geld dafür verwenden? Und das schlägt irgendwann durch. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil die Leute einfach so viele Reize bekommen, was sie in ihrer Freizeit machen können, und sind auch froh darum, wenn ihnen etwas erspart bleibt. Zumal sie wissen, dass wenn ja so schlecht läuft, können sie ihnen in 6 Wochen wahrscheinlich bei Sky/Wow oder so schauen, nehme ich mal an.
Ja, ja, ja,
und das Fenster ist gar nicht so lang. Ich meine, alles steht Kopf 2. Jetzt schon wieder auf Disney Plus, der erfolgreichste Film des Jahres, so auf Disney Plus seit einer Woche raus oder so.
Gerade bei Filmen, krass, die nicht erfolgreich sind, die werden dann schnell auf den Streamer-Markt geschoben. Und jetzt gerade, also es gibt die ersten Hochrechnungen, wenn es so weitergeht, gehen viele davon aus, dass der in den USA nicht mehr als 65 Millionen überschreiten wird und weltweit nicht mehr als 250 Millionen. Weil das muss man dazu sagen, international hat er ja, glaube ich, nochmal 80 Millionen eingespielt, sodass das Endergebnis jetzt so bei 120 Millionen oder 140 Millionen, glaube ich, so weltweit herausgekommen ist, was okay ist. Aber, und da kommen wir zum zweiten Punkt, bevor wir jetzt gleich mal auch, ich will deine Meinung noch unbedingt hören, das Budget ist so extrem dieses Mal, ne, weil der erste Teil hat ja, es gab Reporte, die schwanken so zwischen 55 Millionen und maximal 70 Millionen Dollar Budget. Der jetzt hier hat 200 gekostet. Dadurch haben Variety und Forbes, zwei Branchenmagazine, haben schon mal ausgerechnet, zwischen 450 Millionen und 500 Millionen muss Joker 2 einspielen, um im Break-Even zu sein. Sprich, damit überhaupt erstmal die Kosten gedeckt sind und erst danach würde man über in den profitablen Bereich kommen. Das wird dann vielleicht noch mit DVD-Auswertung würde das hinbekommen. Aber aktuell sieht es so aus, als wäre das ein gigantischer Flop. Und dann wird er in 5 Wochen aus dem Kino verschwunden sein. Spätestens. Dann siehst du den nicht mehr.
Also was wir sicher wissen, Teil 3 wird es nicht geben.
Definitiv. Ich habe gestern so einen Kommentar gelesen, wo jemand meinte, oh, im nächsten Teil werden sie das bestimmt mit dem Typen am Ende. Und ich so, was zur Hölle, welcher nächste Teil?
Variety hatte gestern auch getitelt, dass keine Köpfe rollen werden wegen des Misserfolges von Joker 2.
Hollywood Reporter war das.
Echt?
Ja, ich weiß.
Vielleicht haben sie es beide getitelt.
Kann sein, ja. Ich
bin mir sehr sicher mit Variety, dass keine Köpfe rollen werden mit der Aussage, dass die Entscheider, die frisch an der Spitze waren bei Warner USA, haben keine Chance nach einem 1-Milliarde-Dollar Erfolg zu sagen, pass auf, wir machen da keinen zweiten Teil.
Ja, so, ja. Aber Todd Phillips die Freiheit zu geben, weil ich habe mich da so ein bisschen durchgewühlt gestern und mal geguckt, so woran lag es denn jetzt? Und ein Punkt zum Beispiel ist, der Film hatte kein Test-Screening. Und zwar angeblich, um Spoiler zu vermeiden, was aber hirnrissig ist, weil das auf der einen Seite gab es ja trotzdem die Leaks, also relativ früh schon gab es die ersten Insider, das mit dem Musical, das wurde ja von offizieller Seite nie bestätigt, sondern es waren ja Insider und die hatten auch bestätigt, dass das Ganze hauptsächlich in Arkham Asylum spielen wird. Das heißt, Leaks gab es trotzdem und selbst ein Avengers Endgame wurde mehrfach getest-screened, weil das einfach ne gehört zum Prozedere mittlerweile dazu. Hier hat man dann aber gesagt, nee, brauchen wir nicht. Sodass irgendwie wahrscheinlich ganz viele Leute erst am Ende, als der Film dann final gezeigt wurde, gemerkt haben, oh, aha, das ist also der Film. Und der Film, und ich glaube, da kommen wir jetzt am besten mal dazu, das haben ja viele Leute gesagt, ich unter anderem, wirkt wie ein Abrechnen mit einer Fanbase mit Kritikern des ersten Teils, vor allen Dingen mit Leuten, die den vermeintlich in den falschen Hals bekommen haben. Und deswegen sind, glaube ich, so viele Leute gerade davon genervt. Ich muss sagen, ich bin ja jemand, der dann nicht auf die Barrikaden geht, sondern ich denke mir halt so, ja, das war halt nix. Ne? Mich tangiert das jetzt nicht so sehr, dass ich da wütend werde. Ich glaube, bei dir ist es ähnlich. Aber es ist schon so, dass ich da rauskomme und denke, wäre ich mir irgendwo gegengelaufen, hätte mir das Knie gestoßen, wäre wahrscheinlich mehr Spaß bei rausgekommen hinterher. Wie fandst du es?
Ja, für mich ist es der bestfotografierteste schlechte Film des Jahres. So, das ist das, wo ich rauskam und dachte, Mann, der sieht fantastisch aus und ist so scheiße.
Ja.
Das Ding ist, du hast es ja letzte Woche sehr ausführlich besprochen und an vielen Punkten knüpfe ich mich an. Was mich besonders traurig aber macht, ist, wenn der schon so lange auf der Stelle tritt, der Film, und dann in der zweiten Hälfte nur aus dem Erfolg des ersten Teils zerrt. Besonders traurig macht mich, wenn es Szenen gibt, bei denen ich merke, da ist doch was. Da ist wirklich was. Namentlich 2 Sachen. Zum Beispiel, es gibt die Szene, wo er im Hof steht und dieses krampfhafte Lachen hat, während es regnet.
Ja.
Wo ich so merke, in dieser Figur ist dieses Tragische. Und er weiß eigentlich auch, was er da spielt. Aber ganz krass finde ich eine Szene, da habe ich nirgendwo gelesen, dass die für jemanden was bedeutet
hat.
Wo ich dachte, nein, es gibt eine 3- oder 4-sekündige Szene. Da siehst du nur 2 Leute von hinten, wo ich dachte, das erzählt alles.
Ach so, ja.
Kannst du dich an den Moment erinnern, wo Arthur und Brendan Gleeson, der Wärter, nebeneinander laufen, den Flur, und er gibt ihm einen Klaps von wegen, hey, pal, und kriegt dafür aber sofort eine gescheuert.
Ja, ja.
Und ich dachte, das spiegelt die Bedürfnisse von Arthur oder dem Joker wieder, wo er hin will, wie er gesehen werden will und wie die Gesellschaft ihn dafür abwascht oder wohin die Gesellschaft sieht.
Ja, ja.
Und ich dachte, das ist in einem Frame alles drin. Ey, das Color Grading, fantastisch. Die Kameraeinstellung ganz oft extrem künstlerisch. Selbst
ganz kurz, ich will auch noch einen Moment nennen, weil du gerade dabei warst. Mir hat noch einer sehr imponiert, der im Gerichtssaal passiert. Da wird der kleine Gary aus dem ersten Teil eingeladen auf den Zeugenstand. Und es beginnt eher so, dass Joker, der ja dann irgendwie in voller Montur sich selbst vertritt, der fängt dann an, ihn zu belächeln, wegen seines Namens auch unter anderem. Und dann fängt aber der Gary an, den ersten Teil nochmal in eine andere Perspektive zu rücken. Und zwar aus seiner Perspektive, diesen Moment, wo der im ersten Teil den, ich weiß gar nicht, das ist sein Freund, das ist ein Kollege, der wird dann erschlagen von ihm oder erstochen. Und das sehr eindringlich gespielt, zeigt er auf, so, es gibt noch eine andere Perspektive. Und das bringt Arthur komplett auch aus dem Konzept. Und das sind so Momente, genauso wie du sagst, das mit dem auf den Rücken hauen, wo du immer wieder erkennst, da sind Ideen da. Das wird wahrscheinlich aus diesem Brainstorming herausgegangen sein, von dem Joaquin Phoenix im Vorhinein gesprochen hat. Aber du hast nicht das Gefühl, dass das irgendwie kohärent nachverfolgt würde, sondern es sind ganz viele kleine Ideen drin, kleine Momente, wo du denkst so, oh ja, das könnte jetzt auch, und dann verflüchtigt sich schon wieder, weil schon wieder was Neues passiert.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Berichterstattung oder nee, was Lady Gaga meinte, dass man sich hingesetzt hätte und Szenen umgeschrieben hatte, dass das genau diese Szenen sind, die den Film nochmal richtig massiv geschadet haben, ehrlicherweise. Mhm. Ich glaube nicht, dass dabei die genialen Momente rausgekommen sind, weil ich hatte auch irgendwo treffend gelesen bei der Frage, was ist eigentlich das Publikum für diesen Film, als jemand meinte, es ist ganz einfach. Das Publikum ist
Joaquin Phoenix. Ja. Ja. Es steht in dem Artikel, den du gerade genannt hattest.
Es fühlt sich einfach genau so an, wie dieser irre und wirre Typ.
Der soll das ja im Traum gehabt haben, die Idee dazu.
Ja, kann wirklich sein. Wir wissen nun, dass er dem Drogen nicht abgeneigt ist. Also nach Beau Is Afraid gab es ja einen Auftritt, wo er bei einer Premiere vor dem Publikum steht und sagt, ey, hier, Ari Aster, der Regisseur, kann gerade nicht kommen, weil wir sind echt fertig, wir sind gerade beide auf Acid. Und er fällt dann auch fast um und lehnt sich nur gegen den Mann und sagt so, tut mir leid, ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Und Joaquin Phoenix ist einfach ein spezieller Typ. Ich meine, der hat seinen Oscar gekriegt und dann als Veganer sich für Tierwohl eingesetzt. Finde ich auf der einen Seite gut, auf der anderen hat er dann so echt viel Shit abgekriegt. Aber was ich glaube, jemand, der bis auf seine Knochen voller Leidenschaft Künstler ist und fühlt. Ich glaube aber nicht, dass der Geschichten gut erbauen kann, erschaffen kann. Und ich würde, wenn ich mit Joaquin Phoenix einen Film machen würde, in meinem Leben sagen, ey, red nicht rein. So, wir können über deine Rolle reden, aber nicht in die Handlung.
Das Gleiche gilt aber für mich für Todd Phillips, bei dem, also, ne, es gibt diese Geschichte.
Den kannst du einfach echt nicht leiden.
Das nee, ist krass. Nee.
Ich fand jetzt War Dogs zum Beispiel, mochte ich damals, ne?
Den habe ich, glaube ich, gar nicht geguckt. Den habe ich.
Mit Jonah Hill und Miles Teller ist das,
glaube ich. Ja, ne? Ich hatte die Hangover-Filme gesehen, die haben mir schon den Rest gegeben. Und dann hatte ich diesen Due Date, glaube ich, noch geguckt. Robert Downey Jr. muss irgendwo hin und fährt mit Zach Galifianakis irgendwo durch die Britannik irgendwie so. Der war auch eher so, okay, ich will da gar nicht, also das ist gar nicht so das Problem, weil es gibt genügend mittelmäßige, so wie Paul Feig zum Beispiel, mittelmäßige Regisseure für Komödien. Aber mit Joker hatte der Film mich einfach so sehr ins Klo gegriffen. Gar nicht, weil der Film schlecht gewesen ist auf totaler Ebene, weil der rein technisch, ja, und das sieht man ja auch im zweiten Teil, kann man dem nichts vorwerfen. Aber was mich am ersten Teil massiv gestört hatte, der wurde ja in Sphären hochgelobt, obwohl das ein gerade emotional und intelligent hochbanaler Film gewesen ist.
Ich muss mal King of Comedy schauen, den habe ich nämlich
Guck dir
den
mal an. Der ist zynischer. Man merkt sehr deutlich, dass Taxi Driver und King of Comedy miteinander verwoben wurden, aber ich finde diesen Ansatz, und der ist auch im zweiten Teil jetzt wieder da, und skurrilerweise habe ich heute einen Kommentar auch von Todd Phillips gelesen, der sich jetzt zu verteidigen versucht hat, indem er sagte so, ja, Arthur ist nie der Joker gewesen. Das sollte der gar nicht sein. Und du merkst halt sehr deutlich, und das ist auch die Message des Films, er versucht aufzuräumen mit der Conception der Masse, was die Masse von seiner Figur hält, fand er wohl nicht gut. Oder er will das letzte Mitspracherecht haben und das versucht er sich mit aller Macht einzuräumen. Ich verstehe halt Leute nicht, die mir erzählen wollen, weil das ist häufig passiert in den Kommentaren, dass Leute gesagt haben, ja, aber das rückt den ersten Film, ne, der möchte halt ganz klar machen, dass der erste Film missverstanden wurde. Und da muss ich halt sagen, das ist ja nicht das Problem der Leute, die das kollektiv alle missverstanden haben, sondern es ist halt das Problem des Films. Das bedeutet halt sehr deutlich, dass der erste Teil entweder Todd Phillips hat es nicht besser gewusst, und das ist meine Annahme, deswegen meine ich ja, dass er eben jemand ist, bei dem das einfach nicht Klick gemacht hat, oder aber er hat das bewusst so inszeniert, um jetzt, also vielleicht ist es ein lang gehegter Streich gewesen, den er jetzt geplant hatte, um dann mit dem zweiten Teil zu sagen, haha, hihi, ist ein soziales Experiment gewesen. Und das ist ja Quatsch. Das macht ja keiner. Und deswegen ist dieses Argument, finde ich, das ein bisschen hanebüchen zu sagen, ja, the joke's on you. Nee, den Joke, den habt ihr ja mit aufgebaut. Todd Phillips ist derjenige gewesen, der seinen Film auch Joker genannt hat und jetzt mir erzählen will, dass der gar nicht das gewesen ist.
Deswegen, ich dachte auch gerade, soll er mal auf sein Filmplakat schauen.
Ja, nicht nur das eben. Ne, zu sagen, das hat die Inselgeneration missverstanden, finde ich halt völlig abstrus. Denn dieses Missverständnis geht ja von beiden Seiten dann aus. Und er hat das eben auch falsch geframed. So, und mein Punkt ist, und das finde ich, ist eine Sache, die zum Beispiel auch gar nicht besprochen wurde, was so abstrus an diesem zweiten Teil wirkt, ist, dass es versucht, das auf den Kopf zu stellen und zu sagen, nee, Arthur ist nicht der, der ihr gedacht habt, der ist. Ne? Und der lässt sich von euch nicht zu so einer Figur machen, die ihr bejubeln könnt. Der ist nicht eure Galionsfigur für eine Revolution des kleinen Mannes. Ne? Und es ist dann widerstrebt dieser Inselbewegung, aber dann ist eine Figur mit drin. Und das ist eine Sache, die ich regelrecht beängstigend fand, ganz, ganz viele Kommentare im Internet regen sich gerade über Harley Quinn auf, dass es eine toxische, manipulative Frau wäre. Und da dachte ich so, ja, genau das ist es wieder. Ne, im ersten Teil halt einen Typen zu haben, der sich in Beziehungen hineindenkt und jetzt im zweiten Teil zwei Frauenrollen. Einmal Cersei Beats, die sagt so, ja, aber ich kannte ihn gar nicht. Und dann die andere Frau, der man dann nachsagt, sie wäre die Manipulative. Dabei ist ja der Joker derjenige, der im ersten Teil die Morde begeht und sie wird im zweiten Teil zum Fangirl. Und Harley Quinn ist dann lediglich diejenige, die jetzt dann definitiv partizipieren möchte und definitiv eine manipulative Seite hat. Aber die Schuld auf sie abzuwiegeln und mir zu erzählen zu wollen, dass das die Message des zweiten Teils ist, das finde ich halt wieder super schräg. Und das widerspricht doch diesem Aspekt zu sagen, Todd Phillips möchte quasi einen Schlag gegen die Inselbewegung. Nein, er ist Teil davon und er hat das mit aufgebaut.
Ich finde, um das auch mal zu sagen, ich habe mit Harley Quinn in diesem Film insofern ein richtig großes Problem, als dass man ihr gar nicht gerecht wird, finde ich leider in Joker 2. Weil es wird angedeutet einmal, dass sie Psychologiestudium angefangen hätte oder sich dafür interessiert hätte. Und
ja, sie ist auch so ein unreliable Narrator. Man kann ihr auch nicht wirklich glauben.
Was ich aber gerade sagen will, ist, ich finde es eigentlich total spannend zu sehen, dafür, dass diese Figur ja so groß ist, wenn man das mal erzählt hätte, wie sie sich für Psychologie und Psychiatrie interessiert und warum sich dadurch automatisch ergibt, dass sie sich für Menschen interessiert, die eben nicht der Norm entsprechen. Und dann ergibt die Faszination, mit der sie hier sofort präsentiert wird, auch einen Sinn. Stattdessen tritt sie auf, sofort mit den Fingern am Kopf und wird zu einer Psychopathin gemacht, was sich gar nicht aus sich heraus ergibt. Und der Film geht 139 Minuten und eine halbe Stunde wird davon gesungen. Und man hätte in der Zeit viel mehr sich mit ihr auseinandersetzen können und müssen. Und vor allem die Tatsache, dass sie sich für Arthur interessiert und dass bei ihm letztendlich auf so ein Loch stößt, was nie gefüllt wurde, gesehen zu werden und dass er gemocht wird oder geliebt wird, dass dieses Interesse bei ihr wiederum die Faszination verstärkt. Das ist ja eine Gegenwirkung. Ne? Es geht ja nicht darum, dass jemand ganz gezielt hier jemanden nutzen möchte, sondern sie hat sich in eine Figur verliebt, die ja nur die Öffentlichkeit im Film kennt. Also nicht die private Seite. Die kennt sie ja vielleicht gar nicht. Aber ich finde, diese Figur wird viel zu wenig beleuchtet für das, was sie ist, weil so wirkt sie für mich ehrlicherweise gar nicht besonders wichtig. Nee. Irgendjemand, der ihn toll findet, hätte man da hinstellen können. Und dann auch, ach, weil du mich ja gefragt hast, wie ich ihn finde, also ich kann diese ganze Grundentscheidung Musical oder Gesangseinlagen nicht verstehen, weil nicht einer dieser Songs die Handlung voranbringt. Wenn sie mir 3 Minuten vorsingen, We are gonna build a mountain, und ich denke mir so, okay, wir gegen den Rest der Welt, ich hab's verstanden, dann nicht mal die Romantik will die sich da irgendwie transportieren oder überspringen. Normalerweise in Musicals passiert während Song-Einlagen entweder, dass Figuren sich annähern oder zerstreiten oder man quasi so eine Karriere, die beide miteinander, weiß ich nicht, erleben, so im Zeitraffer erzählt wird, während sie singen. Es passiert etwas mit der Handlung. Ja. Hier wird immer nur wie bei so einem Akt verraucht auf der Bühne so eine Gesangsnummer dazwischen geschoben. Und das macht den Film unendlich lang. Und ich habe wirklich sehr oft gedacht, dass ich durchatmen musste und dachte, nicht schon wieder singen. Und du weißt, ich mag Musicals. Ja, ja. Also ich bin überhaupt nicht der, der das sagt. Und du konntest vor allem, ich war in einer OV-Vorstellung mit regulärem Publikum, also kein Pressepublikum. Das, wo einige Leute vorher auch meinten, ey, cool, Robert, dass du nicht mit der Presse guckst, vielleicht bist du dann Anführungszeichen weniger beeinflusst. Ich konnte überall dieses Raunen spüren. Alle sind mit so genervten Gesichtern gefühlt rausgegangen. Mir haben Theaterleiter viel geschrieben, dass sie so selten und Kinomitarbeiter so gestresste Leute aus dem Film kommen sehen, dass sie keinen Bock mehr hatten und regelrecht, als wenn es für sie ein Kraftakt war, das anzugucken. Ja. Viele haben mir geschrieben, sie sind nach 60 Minuten rausgegangen. Und in den USA siehst du ja, da haben die so Knöpfe zum Voten, wenn du aus dem Kino gehst.
CinemaScore.
Und das hat den schlechtesten CinemaScore aller Superheldenfilme seit MCU und diese letzten 20 Jahre. Noch schlechter als The Marvels, ja, mit einem D.
Es wirkt wie ein Film, der gemacht wurde, um wirklich anzuecken. Ich hatte eine Review gelesen, die Überschrift, ich glaube, in der LA Times. Joker is here for you to hate. As intended. Ne, also viele sagen so, das scheint wirklich wie eine Absicht gewesen zu sein, weil so viele Leute regelrecht zu stressen, dass sie aus dem Kino kommen und sagen, ich gehe raus oder das war anstrengend oder auch ne, in Diskussionen zu verwickeln. Ich finde die Metadiskussion über den Film leider nicht brauchbar. Über den Film, finde ich, kann man noch diskutieren. Also wenn jemand sagt, so, er hat da irgendwas, es sind Aspekte da drin, dann kann ich das noch halbwegs nachvollziehen. Aber auch nicht so wirklich, weil Spaß macht der nicht. Also
ich glaube, man wertet den Film und die Filmemacher dahinter auch zu sehr auf, wenn man ihnen zuspricht, dass sie das so intended hätten. Ich glaube, die haben einfach verkackt. Und jetzt versuchen sie irgendwie was draus zu machen, als wenn sie klüger wären als alle anderen. Nein,
es soll ja nicht eine Broadway-Aufführung. Also es war ja wohl so, dass Todd Phillips und Joaquin Phoenix nicht wollten und hatten dann gesagt, eigentlich wäre uns lieber ein Broadway-Musical daraus zu machen. Und dann war so viel Geld im Spiel, dass sie gesagt haben, na gut. Und dann haben sie Lady Gaga überredet und dann ist das wohl ein kollaborativer Prozess gewesen, diesen Film zu schreiben.
Ja. Ihr Album ist ja jetzt auch rausgekommen, ne?
Ja.
Ist okay. Ey, die haben den einfach den Tisch mit Kohle vollgepackt, bis du nicht mehr drüber schauen konntest. Kann man sagen.
Kann man machen.
Punkt. Aber sie sollen doch bitte einfach Verantwortung dafür übernehmen. Ja, ja. So ist doch nicht zu viel verlangt.
Bei mir ist es so, wo ich denke, so, mach das so. Ich meine, ich muss im Jahr so viel Müll sehen, da tut mir Joker 2 jetzt auch nicht weh. Aber es gibt halt eine ganze Reihe von Leuten. Und da ist es auch unfair, alle über einen Kamm zu scheren. Denn nicht alle Fans des ersten Films sind automatisch Incels. Das finde ich auch ein bisschen daneben. Und ich hatte einen Podcast gehört jetzt von den Kollegen von Nerd und Kultur und da meinte Marco, der den gut fand, meinte so, ja, aber das ist ein Film, der soll dir zeigen, guck mal, du hast dich beim ersten Teil geirrt. Und dann dachte ich so, ja, das ist schon einer der Fehler. Dieses dir verallgemeinert ja alle. Und es gibt auch Leute, die wollten einfach nur Spaß haben mit dem Film. Die haben da vielleicht gar nichts hineininterpretiert. Die sind einfach nur ins Kino gegangen, weil sie vielleicht einen guten zweiten Teil haben wollten. Und deswegen wirkt das so seltsam, warum man sowas dann so als Konterpiece macht.
Ja, auch dieses richtig falsch Gedanke. Es gibt genug herausragende Filmemacher wie Steven Spielberg oder Martin Scorsese, die sagen, Film ist, was das Publikum draus macht. Und nicht
David
umgekehrt.
Lynch, ne?
So. Ah ja, es gibt genug Leute, die das sagen und da muss man auch nicht drum streiten, dass die wissen, wovon sie reden.
Genau.
Kunst darf anecken, darf vieles, aber was es mit mir macht, wenn ich sie betrachte, egal in welcher Form, ob das Musik, Malerei, was immer ist, das hat mir ja keiner vorzuschreiben. Genau. So, und das ist, glaube ich, wichtig. So, dafür, dass wir Joker, ich meinte so in der Vorbesprechung so, ey, können wir ja kurz mal anstoßen, das Thema, haben wir jetzt eine halbe Stunde.
Ja, geredet. Ist aber nicht schlecht. Das ist, glaube ich, das größte Thema gerade und ich glaube, bei vielen schwirren viele Gedanken dazu umher. Ihr könnt uns gerne bei Spotify schreiben. Da haben wir letzte Woche auch wieder viel Lob bekommen für Björn. Björn fanden alle sehr sympathisch.
Also viele, die mir auch geschrieben haben mit dem zweiten Teil, sagen bitte nochmal, inklusive David, der auch ein bisschen hin und weg war.
Ja, ja, mir hat das Spaß gemacht. Also ich war ja vorher so, ich wusste nicht, was ich von Björn halten soll, weil er wirkte auf jeden Fall chaotisch. Also auch als ich den Podcast nochmal gehört habe, Björn überschlägt sich ja regelrecht. Also was ich wirklich interessant finde, dass er manchmal Geschichten erzählt, wo ich denke, ich komme gar nicht hinterher. Aber da ähnelt er mir eigentlich
aber ganz. Aber der überschlägt sich aber nicht, weil er wirr ist, sondern weil er einfach wahnsinnig viel erlebt. Also es gibt,
ja, ja.
Das hat alles Hand und Fuß, ne? Ja, ja, das ist, ich sag ja, ich hatte ihn ja so ein bisschen als tasmanischer Teufel im Vergleich beschrieben und ich finde, das trifft's bei ihm immer. Ganz lieber hat auch gemeint, er kommt sehr gerne nochmal vorbei. Das werden wir bestimmt auch umsetzen in der Zukunft.
Ja.
Wollen wir mal zu einem anderen Film kommen, David?
Gerne.
Und zwar, bevor wir jetzt nämlich gleich, da können wir nämlich auch wieder philosophisch werden, rede ich dir mal ganz kurz eine Sache, die du nicht gesehen hast oder angefangen hast und zur richtigen Zeit abgebrochen hast, nämlich Hold Your Breath.
Mhm.
Horrorfilm auf Disney Plus, könnt ihr den direkt gucken und es ist ein Fox Searchlight-Titel und bei Fox Searchlight, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Okay, ich sag euch mal, was dieser Film gemeinsam hat mit Never Let Go, den wir zuletzt hier besprochen haben. Eine Mutter, die mit zwei Kindern in einer Hütte lebt, versucht, die Familie vor dem Bösen da draußen zu beschützen. Gilt für beide Filme gleichermaßen. Bei dem einen Halle Berry, bei dem anderen Sarah Paulson in der Hauptrolle, bei dem einen ist Postapokalypse, beim anderen 30er Jahre in Oklahoma. Es ist quasi noch Wilder Westen. Draußen Prärie, Staub, der Sand ist wie so der schwirrende Tod. Er kommt durch alle Ritzen, man kann Atemerkrankungen bekommen. Und diese Frau wartet sehnsüchtig auf ihren Ehemann, der in der Ferne eine Brücke baut. Und während in der Gemeinschaft, in der alle einen doch echt so argwöhnig beobachten und aufpassen, dass keiner irgendwie krank wird oder am Rad dreht aufgrund und der Einsamkeit geht die Legende um, dass da draußen so ein böser Mann umherläuft, der anfängt, Familien zu morden. Oder war es vielleicht doch der Familienvater, der die eigene Familie ermordet hat? Man weiß es nicht. Die Legende des Grey Man. Und dann zieht sich der Film quasi um Staub, Haus, Familie, eine Mutter, die ihre Kinder beschützen will. Und die Frage, ist da draußen das Böse oder ist das Böse vielleicht doch drin? Also 1:1, Never Let Go. Und der Film hat im Finale sogar einen Seil, was eine der Hauptfiguren mit dem Haus verbindet. Ich dachte nur so, ist es euer Ernst? Der Film ist slightly besser als Never Let Go, weil er im Grunde nicht drei Möglichkeiten aufmacht und die dann sagt, er sucht dir aus, was es werden soll, alles bedient. Er erzählt hier eine Geschichte, die ist aber komplett durchweg vorhersehbar. Sarah Paulson wirkt bemüht, die ist eine tolle Charakterdarstellerin, gerade im Horrorgenre, aber sie ist hier in einer so schmalen Figur reingepresst, dass im Grunde, das ist so ein Horrorfilm mit einem Slowburn-Charakter, wo du sehr früh weißt, was ist. Das fühlt sich für mich beim Gucken an, das wäre ein knackiger 30-Minüter gewesen. Ich muss mir nicht 40 Minuten angucken am Ende, was ich die ganze Zeit erahne, und da ähneln sich dann beide Filme sehr. Lange keinen so mittelmäßigen oder unterdurchschnittlichen, sagen wir mal, Fox Searchlight-Film gesehen wie Hold Your Breath. Könnt ihr auf Disney Plus schauen. Ist leider nie so ein dolles Ding. Habe ich aber hier mal dazwischen gepackt.
Bist du denn darauf aufmerksam geworden? Habe ich noch nie gehört. Also ich hatte nicht mal im Vorfeld davon gehört.
Ich habe im Zuge meiner Sky-Abo-Verlängerung gedacht, da gibt es so ein Angebot. Du konntest einen Haken setzen bei, wollen sie die TV-Digital ein Jahr gratis haben? Und Gina war auch so, willst du das wirklich nicht? Ich so, weißt du was? Wir werden jetzt älter. Wir werden immer ältere Leute, meinte ich, so rentnermäßiges Gefühl, möchte ich mal wieder eine Fernsehzeitung haben. Stellt sich raus, habe ich die gezeigt, beim Umblättern, die haben eine richtig gute Streaming-Vorschau. Immer für 2 Wochen sehe ich so, die Featuren, so die einzelnen, dann tippe ich mir mit. Schreibe ich mir die Startdaten hin, trage so meinen Upload-Kalender und dann komme ich auf diese Filme.
Du cheatest also.
Weswegen ich sehr früh der Schach 2 auf dem Schirm hatte, wo ich auch gefühlt hatte, bin ich der Einzige, der eine Review gemacht hat? Ich habe dann gesehen, du hattest das in deinem Just Watched mit drin. Aber ich hatte auch so gehört, auf dem war gar kein Bass irgendwie so, auch so unter den Leuten hatte ich das Gefühl. Und zack, habe ich hier 100.000 Klicks oder so eingesammelt. Neue Strategie, David. Die TV-Digital.
Naja, ich meine, die Netflix-Sachen zu besprechen, ist sowieso irgendwie immer ein Garant für, das läuft irgendwie. Das merke ich jedes Mal, wenn ich bei dir gucke, hat Robert schon was zu gemacht und ich sehe, ja, hat er schon. Und dann ist der Netflix-Film auf Platz 1 oder 2 in den Charts eingestiegen. Unter 50.000 ist da bei dir nichts zu machen. Also das ist immer wieder interessant, dass die Leute über Netflix schimpfen wie die Rohrspätze, aber den Scheiß halt wirklich gucken. In dem Fall muss ich sagen, bei der Schacht verstehe ich es, denn der erste Teil, der ja genau in der Pandemie, glaube ich, rauskam.
Es ist gruselig, dass der 4,5 Jahre her ist.
Ja, das habe ich aber, ich habe es gelesen und dachte, nee, der ist doch nicht schon 4,5 Jahre.
Hast du es bei mir in der Review gelesen oder wo hast du es gelesen?
Ich habe es irgendwo gelesen und hat jemand geschrieben so, ja, in der Pandemie, ich glaube, es war eine Review auf Letterboxd. Und da dachte ich so, was, ist das wirklich damals gewesen? Aber ja, es war einer dieser Filme, die in dieser Zeit kam, wo du das Haus nicht verlassen konntest. Also dieser, ich glaube, dieser erste große Lockdown. Und da kam so ein Film genau richtig. Und war irgendwie für mich damals, um mal zurückzublicken, ich mochte den sehr. Der erinnerte mich an den allerersten Cube, an dieses beengte Szenario. Sie haben dann auch sehr clever gemacht, dass sie mich als Zuschauer in dieses selbe Szenario mit reingeworfen haben und ich dann erstmal so mich orientieren musste, mir die Frage gestellt habe, was ist denn hier eigentlich los? Warum kommt da eine Plattform von oben? Warum ist da Essen drauf? Wer war das? Stellt sich schnell heraus, es ist irgendwie ein soziales Experiment, vielleicht auch eine Strafe, so richtig hatte ich das auch noch im ersten Teil nicht so richtig verstanden, obwohl die Leute, die da drin sind, sich wohl größtenteils freiwillig zur Verfügung stellen für dieses Experiment. Und es ist natürlich klar auch eine Allegorie auf Kapitalismus, auf Klassensysteme, die oben sind.
Ein bisschen Snowpiercer war da.
Genau, so nur groß, halt, ne? Was ist das?
Horizontal. Nee, statt horizontal, vertikal.
Vertikal, stimmt, hast recht. Verwechsel ich ständig. So, und der zweite Teil jetzt, da dachte ich, was machen sie denn? Und hinblickend auf diesen Vergleich, den ich hatte zu Cube, dachte ich damals schon so, zweiter Teil, Cube 2, kennst du den? Den zweiten, Hypercube,
ja.
Übelster Schrott. Ja. Macht normal dasselbe, endet irgendwie so ganz seltsam und du denkst so, was sollte das jetzt?
Oh, warte, jetzt redest du schon von Schacht 2,
richtig? Exakt, da haben nämlich die Macher auch gedacht so, Mann, Cube 2, unser Lieblingsteil. Weil ganz klar war, dass Netflix gesagt hat, so war es ja auch bei dem Macher von hier Squid Game, dass der eigentlich gesagt hat, ich habe aber keinen zweiten Teil. Und die gesagt haben, mach mal, komm. Ne, deswegen erwarte ich für Squid Game 2 ehrlich gesagt dasselbe für die zweite Staffel. Und so ist es jetzt bei der Schacht. Du wachst wieder mit 9 Protagonisten in diesem Gefüge auf. Jetzt ist so ein bisschen, statt Kapitalismus ist jetzt die Vorstufe davon, nämlich Kommunismus, aber ja, das war's dann ehrlich gesagt schon. Und hinten raus.
Kommunismus, die Vorstufe von Kapitalismus.
Ne, ja, also ist zumindest.
Nee, ich sag nur, ich glaube alleine diese These, da könnten Lanz und Precht 3 Podcast-Folgen draus machen.
Zumindest, wenn man merkt, dass dieses System Kommunismus scheitert, dann kommt am Ende...
Ja, ich finde, der Film schlägt ja genau in diesen Übergang. Ne? Was passiert, wenn jemand sich nicht dem Gemeinschaftswillen beugen möchte, ja, weil das eigene Freiheitsempfinden abhanden geht? Und wenn jemand die Regeln bricht...
Es ist ja auch nicht mal ein Gemeinschaftswillen, sondern es ist ja ein Gemeinschaftszwang. Und das ist ja auch Kommunismus. Dass Leute sagen, so, wir sind jetzt alles eine Gruppe und es muss nach diesen Regeln funktionieren als Gruppe, damit das funktionieren kann. Und dann funktioniert es natürlich nicht.
Naja, ich finde, es gibt ja schon, das gibt ja der Schacht her, zusätzlich dazu, dass wenn wir diese Regeln nicht festlegen, ein bestimmter Teil der Gruppe sich gar nicht dagegen wehren kann, dem Hunger ausgesetzt zu sein oder einem tödlichen Szenario. Also nur der unten kann was bekommen, wenn der oben mit Absicht verzichtet. Es gibt hier kein Szenario, in dem der unten Auswirkungen auf den oben haben kann. Was wiederum ja wie in der Gesellschaft.
Aber jetzt ist ja dieses neue System im zweiten Schacht ist ja das Ding, dass sie anfangen, anders als im ersten Teil, dass man sagt, man hofft darauf, dass die oberen Ebenen einfach gutmütig sind, Gutes tun und dann nach unten Essen durchreichen, statt sich satt zu essen. Gibt es jetzt die Regel, jeder darf sich ein Gericht aussuchen. Das ist zum Beispiel, eine Frau liebt Kroketten und isst dann nur Kroketten.
Das fand ich eine so skurrile Wahl. Was wäre denn deins, David?
Na, wenn ich wüsste, dass ich da drin hungern würde, würde ich mir natürlich was nehmen, was extrem sättigt. Und
weißt
nicht,
du denn was? Hast du ein Gericht, ja, wo
Spaghetti,
sagen würdest?
Irgendwie Spaghetti oder sowas, ja, oder Milchreis, okay, oder keine Ahnung. Aber es sollte natürlich nahrhaft sein, weil wenn du da ein paar Monate verbringst, vielleicht auch, ich habe das ja auch bei, das versteht man da bei der Schacht ja nicht. Kommen die da nochmal raus?
Es gibt ja einen Tipp, Hummus und Fladenbrot. Das wäre tatsächlich sehr nahrhaft und alle Aminosäuren und sehr nährstoffreich.
Siehste?
Mein Tipp,
wenn jetzt
Hummus und Fladenbrot.
Okay, weiß ich, jetzt wisst ihr auch Bescheid. Und dieses System, so dass quasi jeder nur das isst, was er bestellt hat, ist ja eigentlich das Effektivere, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Das eigentlich müsste das funktionieren. Das heißt, in der Gesellschaft bekommt jeder das, was er verdient. Schon ganz klar nicht Kapitalismus. So, und das scheitert ja dann auch, ne, natürlich. Warum auch immer, und das bricht relativ schnell auseinander. Und dann kommt irgendwie noch so eine neue Ebene dazu, weil so eine Jesusgestalt noch mit reingeschoben wird in die Handlung. Und da merkte ich, oh, jetzt zerfällt's ganz schnell. Also der zweite Teil macht es ganz schnell, dass diese Figuren, die da aufwachen, die sind nicht mehr so greifbar wie im ersten Teil und es sind mir zu viele Themen drin.
Ich finde halt, am Anfang gibt es ganz kurz den Ansatz, wo so ein Mann, der eher wie so ein Prolet agiert, sich als ein Mathematiker entpuppt und den Mehrwert in diesem System nach und nach sieht und auch Freundschaft sucht, wo ich dachte, ah, okay, das mag ich. Aber sobald diese, was du als Jesusgestalt beschreibst, ist ja der Gedanke, wenn jemand gegen die Regeln verstößt, bleiben ja Regeln nur Regeln, wenn es auch Konsequenzen gibt. Also jemand muss den Verstoß ahnden. Wie könnte so eine Strafe aussehen und wer vollstreckt diese Strafe? Und ist dieser Vollstrecker wieder jemand, der im System über den anderen steht und damit kollabiertes System. Also philosophisch ist das ja gar nicht uninteressant eigentlich, genau, was da passiert. Aber das Ding aus meiner Sicht hinterlässt viel mehr Fragen als Antworten. Erstens, warum ist der Tisch so scheiße klein, wenn es 333 Plattformen sind und 666 Gerichte drauf müssten? Zweitens, was ist denn da am Boden wirklich los? Drittens, was sind die Cutscenes mit Kindern? Viertens, das kommt ganz am Ende, da gehe ich nicht weiter drauf ein. Fünftens, kann man sich sogar fragen. Zwischendurch denkt man eher so, ah, ich gucke gern Sequel. Ah, ich gucke anscheinend doch ein Prequel. So, und irgendwie will er ziemlich viel, statt sich auf ein Thema zu beschränken, was er erzählen möchte. Und dann macht er halt neue Ebenen auf, die aber alle so unbeantwortet bleiben, weil er im ersten Film eigentlich schon das Interessanteste erzählt hat. Und auch mit der Brutalität erzählt hat. Und jetzt versucht er noch so ein bisschen, wie wenn du den Joghurt gegessen hast, aus deinem Becher noch sowas rauszukratzen mit dem Löffel, weißt du?
Genau.
Was noch so drin ist. So fühlt sich der Schacht 2 an. Und das ist es dann halt ehrlicherweise nicht.
Es ist sehr deutlich ein Film, bei dem Netflix gesagt hat, komm, na los, komm, du schaffst das. Und der Macher sagte so, aber na, ich weiß nicht, was so, na, doch.
Und dann haben sie so, geh aufs Ganze mäßig immer so ein bisschen mehr Geld hingelegt.
Ja, ja. Vielleicht 200, 300 vielleicht, ja.
300.000, 400.000.
Ich hatte das in meiner Review so gesagt, wenn ihr gerade von dem Thumbnail angetan seid und vielleicht das bei Netflix nicht so gemacht habt wie ich, nämlich dieses Autoplay ausgestellt hat, was ich für eine der größten Seuchen der modernen Medienwelt halte, weil bei Carly ist es zum Beispiel so, dass auf ihrem Profil läuft die alles immer an, egal auf welches Bild du gehst, sofort fängt der Trailer an, hasse ich.
Ist bei mir auch so, habe ich gar nicht ausgestellt.
Das kannst du ausstellen, es ist schrecklich, weil es sofort nervt. Wenn aber bei euch irgendwie dieser Trailer angegangen ist und ihr nicht wusstet, so, soll ich das gucken, kann ich euch sagen, macht mal nicht. Schaut euch aber stattdessen den ersten Teil an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Weil der lohnt sich, ehrlich gesagt. Aber der hat dann auch schon alles auserzählt.
Leute, wir würden euch gerne freudigste Kunde mitteilen und die große Empfehlung der Woche mitgeben. Aber wir reden jetzt über die zweite Staffel von Der Ringe der Macht.
Was soll ich da sagen? Ich muss sagen, die 7. und die 8. Folge
sind die bestbewertetsten der Staffel.
Und das sind die, da passiert dann halt auch mal was. Da greifen die Orks ihr Region an und...
Es gibt einen Kuss, den viele bestimmt nicht leiden können.
Habe ich auch irgendwie gesehen.
Ist es in 7? Ich glaube, es ist in der 7. Folge,
genau. Es gibt mehr von Sauron und Celebrimbor. Die haben dann schon, glaube ich, alle Ringe gemacht am Ende, nur den einen noch nicht. Und währenddessen ist sogar...
Wir müssen uns echt mal überlegen. Also bei manchen Filmen habe ich das Gefühl, sag ich was und dann oder du und dann sind wir ganz früh so, ey, das spoilert zu viel. Und du so casual, ach, ich glaube, da haben die schon alle Ringe gemacht, bis auf den einen. Und
was ich sagen muss, man muss ja schon, wenn man das rezipiert, muss man ja irgendwo rüber sprechen. Und ich finde, ein wichtiger Punkt bei den Staffeln ist zu besprechen, wo führt eigentlich diese eine Staffel hin? Wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen als Vorausblick und ich weiß noch, dass ich da sagte, ich nehme mal an, es läuft so, dass sie in dieser Staffel komplett sich darauf beschränken, wir schmieden jetzt die Ringe, weil mehr passiert ja hier nicht.
Das ist wirklich wahr, hast du das gesagt? Und
also mehr passiert auch nicht.
Ne, also hast du ein Palantir zu Hause?
Habe ich, ja.
Okay, das verstehe ich.
Ich habe so einiges gesehen, Robert, wenn du wüsstest, was mit dir noch so passiert.
Geil. Ich werde Präsident der Vereinigten Europäischen Staaten.
Ja, genau. Okay. Das wäre super. Und darf ich dann auch was sein? Kriege ich irgendeinen Platz im Kabinett oder werde ich gefoltert?
Du wirst Kulturminister.
Finanzminister fände ich lustig.
Du verbietest alle Filme mit Julia Roberts und...
Ja, Kochminister. Ja. Und dann, es gibt ja noch die anderen. Bei den Zwergen passiert so ein bisschen was. Beim Stranger gar nichts. Am Ende sagt dann jemand, wie er heißt. Auch das war irgendwie abzusehen. Es wird aber noch eine Frage offen gelassen, wie heißt denn jemand anderes? Das wird dann wahrscheinlich in der 3. Staffel bekannt gegeben.
Wir kriegen einen Sneak Peek auf Bruchtal.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Habe ich wirklich nicht mitbekommen. Also es ist.
Na, sie stehen doch da und nee, das, was da überschaut wird, die Elben, das wird Bruchtal.
Ah, ja, ich habe viel nicht hingeguckt. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe diese Staffel folgendermaßen geguckt. Die ersten 3 Folgen habe ich mir angeschaut. Folge 4, 5 und 6, da habe ich mir bei Sebastian von Filmstarts die Folgenzusammenfassungen angeguckt, weil ich dachte, ich will hier wirklich gar nicht meine Zeit mit verschwenden. Und habe dann auch schon gemerkt, so ja, also es war immer lustig, wenn Sebastian so erzählt hat, ja, in dieser Folge haben wir das erfahren. Und dann sagt er so, was man erfahren hat. Und dann dachte ich so, man hat also nichts erfahren. Das ist ja interessant. Also alleine zum Beispiel mit dem Stranger wird eine Staffel lang, 8 Folgen lang herummeandert, nichts erzählt. Es kommt dann Tom Bombadil mit drin. Fand ich sehr unterwältigend. Ich weiß nicht, wie es dir damit gegangen ist mit der Figur.
Fand ich richtig toll.
Findest du?
Der hat ja nur 3 Szenen. Aber das war endlich mal, das einzige Mal in beiden Staffeln bis jetzt, wo ich das Gefühl hatte, was will man denn eigentlich in Mittelerde beschützen? Also als die Herr-der-Ringe-Filme losgehen im Auenland, diese Schönheit, diese Nachbarschaft, auch dieses Mürrische, aber dieses Märchenhafte. Ich verstehe bei den Herr-der-Ringe-Filmen ja eigentlich erst, was steht denn hier auf dem Spiel, wenn ich sehe, worum geht's denn? Und um Tom Bombadil und um seine Hütte wird's das einzige Mal ruhig. Du hast nicht diesen Krieg da draußen, du hast nicht diesen Hass und diese Gier nach Macht oder diesen Willen des Verteidigens. Endlich darf mal etwas Ruhe einkehren. Mhm. Und ich finde, das sind die Momente, wo ich verstehe, was gilt es denn hier eigentlich zu beschützen? Was ist denn eigentlich Mittelerde überhaupt wert? Weil nie vorher wird das mal gezeigt.
Ja, das ist.
Es geht ja sofort, das ist das eine. Und ich habe ins Herz geschlossen, Ada.
Ja.
Ada als jemanden, der, ich war vorher Team Sauron, aber bei ihm war ich auf einmal dachte, guck mal, ich meine, all diese Orks ist ja, es gibt ja zum Beispiel bei World of Warcraft, ne, sagt man immer Allianz oder Horde. Und ich verstehe eigentlich mal gar nicht die Faszination für diese Orks und Trolle und Gnome und so weiter. Nee, Gnome ist Allianz. Aber hier bekommen die Orks mal ein Zuhause. Ein Gefühl von zu Hause. Es gibt zwar eine Sequenz in irgendeiner Episode, wo sie so ein Baby haben, wo ich denke, okay, ist jetzt ein bisschen zu viel, das hätte man auch später machen können. Aber hier ist jemand, der liebt die Orks um ihretwillen. Und der hat auch einen moralischen Kompass, der eben nicht nur böse ist, wie wir es kennen, und der so ein Bindeglied schließen muss, wie kommen die Orks aus Mordor raus oder nach Mordor zurück. Aber der eben schon einen gewissen Kompass mit sich bringt und im Grunde wahrscheinlich mehr Stolz und Würde mit sich bringt, als vielleicht eine Galadriel oder manch andere auf der guten Seite.
Aber die Figur funktioniert halt leider nur auf dem Papier, weil es gibt ganz am Ende in der letzten Folge, ich spoilere nicht, da gibt es einen Wandel. Und dieser Wandel erklärt sich gar nicht. Also gerade, wenn man die, was du gerade erzählt hast über diese Figur, wenn man das im Hinterkopf behält, es gibt zwar Hinweise auf diesen Wandel in der Staffel, aber schon der ist eher so, wo du denkst, so richtig erklärt sich das nicht. Ich würde jetzt sehr gerne dir das konkret sagen, aber Und jetzt will ich dann doch nicht spoilern. Oder wir machen einfach kurze Spoilerwarnung. Wollen wir das mal machen?
Ja, du kannst ruhig wegen mir. Die Folge ist jetzt, die ist eine Woche raus, die letzte Episode auch.
Ihr könnt ja in den Timestamps springen. Wir reden ja gleich noch über Terrifier 3. Dann könnt ihr dahin kommen. Ich würde das gerne mal kurz ansprechen. Also, Spoiler. Adar wird ja in der letzten Folge von den Orks erstochen. Ja, und zwar, ja, weil die dann auf Saurons Seite sich schlagen, denn der...
Nee, die schlagen sich auf seine Seite, der übernimmt deren Geist.
Das, nee.
So wie es bei den... Nee. Doch, das macht er bei den Elben vorher schon, als die... Das hast du dann wahrscheinlich nicht gesehen.
Nee, er sagt, der eine Ork kommt rein und er sagt so, wie heißt du? Und dann hatte ich das Gefühl, okay, das hat jetzt offenbar... Weil dieser Ork ist ja derjenige, der vorher Adar immer wieder kritisiert. Adar, ich habe hier ein Baby rumliegen. Müssen wir jetzt wirklich gegen die Elben was... Viele Fans, ich hatte mich dann belesen bei Reddit, weil ich dachte so, ich bin so schlecht auch in der Lore drin, dass ich mal wissen wollen würde, was sagen denn Zuschauer oder Leser der Bücher davon? Und die haben auch gesagt, dass es seltsam ist, dass die Orks plötzlich diese neue Seite bekommen haben, wo sie in den Peter Jackson Filmen ja doch als rein Urböse, die aus der Erde kommen zum Beispiel, ne, wo man nicht mal das Gefühl hat, dass sie sich fortpflanzen. Und die kritisieren jetzt Adar dafür, dass er sagt, ey, Sauron ist eine Bedrohung für uns alle, lass uns den ausschalten. Und dann sagen die aber, nein, es gibt zu viele Orkleben, die auf dem Spiel stehen. Und dann kommt ihnen Sauron in die Quere und sagt so, sagt gar nichts, fragt nur den einen Ork nach seinem Namen. Und dann beschließen sie für sich so, ja, wir schlagen uns auf die Seite von dem anderen, der ja auch ganz viele Orkleben kosten wird, und verraten denjenigen, dem es wirklich um uns ging. Das hat sich für mich null erklärt.
Also ich würde wirklich widersprechen. Es gibt eine Folge, in der Celebrimbor und Sauron sich gegenüberstehen und ringsrum versammeln sich so 8 Elben mit Schwertern gerichtet auf Sauron, die dann aber sich drehen und die Schwerter gegen sich richten und auch gegenseitig in der 7. erstechen. Ja. Und in der 7. okay, und Sauron sagt, du hast ja nicht gedacht, dass du der Einzige bist, den ich unter Kontrolle habe. Und ich denke, so verfährt er mit den Orks auch.
Ja, aber dann hätte das ja in der ersten Folge, wo er schon mal erstochen wurde, auch schon machen können.
Vielleicht ist das der weitere größere Plan oder hat den Hinterhalt einfach nicht kommen sehen. Ich finde, in der ersten Folge, in dieser Krönung, geht der nicht davon aus, dass er tatsächlich
aber das ist eine Sache, wird. Die du dir jetzt...
Ja. Und die Wunde durch die Krone, sehen wir in dieser Staffel, ist stärker als die durch nur einer Morgul-Klinge. Also, weil es mehrere Ringe braucht, um die zu heilen. Also es ist sowieso super viel Interpretationszeug.
Wollte ich sagen, das ist viel Interpretation.
Ja, voll. Aber ich finde, auf der Ebene bewegen wir uns viel in dieser Staffel. Ich finde,
aber
für beides
nicht gewollt.
Gibt es Raum.
Also es wirkt eher so, wie es ganz viele Drehbuchfehler, die dazu führen, dass ich als Zuschauer interpretieren muss, weil ich nicht genügend Anhaltspunkte bekomme. Auch hier ist ja nicht David Lynch hat diese Serie gemacht und gesagt so, überlegt euch einfach mal, was ich damit auf psychischer Ebene aussagen wollte. Nee, sondern es ist halt wirklich einfach auch nur Fantasy und da finde ich es ein bisschen abstrus. Also viele Momente sind wahnsinnig blöde und dann in den nächsten Momenten soll man dann quasi als Zuschauer mit überlegen, was da jetzt passiert sein kann. Finde ich strange. Und das passiert alle Nase lang.
Aber ich finde aber genauso ergibt sich nicht, dass sich die Orks, also du sagst, ich stelle sie selbst in Frage und sagst, die Orks sollen sich auf die Seite geschlagen haben, weil dafür gibt es ja auch kein Anzeichen, ne? Weil es passiert ja nicht aktiv in Szenen. Also für mich ist das Einzige, was aktiv wirklich nachvollziehbar wäre, der Verweis auf die Szene vorher, dass er die Elben übernehmen kann. Und wenn er die übernehmen kann, kann er auch Orks übernehmen. Das ist das, wie ich sehe. Klar, so die Frage, gut, warum man es nicht von Anfang an macht. Ich glaube, da sieht das nicht kommen, dass er in einem Hinterhalt steckt. Aber eine dritte Staffel in 2 Jahren wird es uns
bitte
zeigen.
Bitte nicht, ich kann nicht mehr.
Doch, da kommen 5 Staffeln, ob du willst oder nicht.
Apropos dritte. Du hast letzte Woche.
Dritte Szene? Nein.
Du hast letzte Woche, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt die Terrifier-Filme geguckt. Hinführend auf einen Tag, wo Eve, mit dem wir ja in der Gruppe sind, die ganze Zeit schon sagt, boah, er freut sich schon so darauf, das wird bestimmt toll. Und ich dachte immer wieder so, was findet Eve an diesen Filmen? Weil den ersten und den zweiten Terrifier, den hatte ich ja nun schon vor einer Weile gesehen. Und da dachte ich da schon so, die sind aber auch echt krasser Murks. Ne? Die kann man sich halt angucken, wenn man unbedingt Gespratter sehen möchte. Oder weil man diesen Art the Clown vielleicht irgendwas abgewinnen kann. Aber jetzt einen dritten Teil hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Und dieser dritte Teil, den wir dann gesehen haben, hat das, was ich erwartet hatte, sogar noch untertroffen.
Also das Beste an Teil 3 ist, finde ich, dass er kürzer als Teil 2 ist.
Ja, du kamst doch hinterher raus, das muss man auch sagen, das passiert selten. Das ist nämlich eher immer umgedreht, dass du richtig abgefuckt warst. Du meintest hinterher zu mir richtig, das habe ich selten, dass mich Filme wütend machen und das war bei dem so.
Ja, mich macht dieser Gewaltexzess so. Ich kann dem nichts abgewinnen. Diese Hingabe, Dinge zu zerstören, zu zerplatzen, Sachen wegzusprengen, was auch immer. Dass das alleine jetzt eine Geschichte sein soll. Und wenn du das sagst, du machst das beim ersten Mal als eine Figur und die du einführen willst, okay. Aber jetzt habe ich ja zum dritten Mal gesehen, wie das Karussell die gleiche Runde dreht. Und das ist wie wenn du Autoscooter fährst. Ist ja auch beim ersten Mal cool so, aber beim dritten Mal denkt man so, boah, können wir woanders hin und das nächste machen. Naja, übel, was auch immer. Aber hier ist es einfach, statt Halloween ist es jetzt Weihnachten. Statt einer ausgedachten Fantasie-Horror-Begleiterin ist es die, wie wir seit dem ersten Teil kennende, Überlebende des Massakers aus dem ersten Teil, die zu Beginn des ersten Teils bei einer Fernsehmoderatorin das Gesicht zerfrisst und im Ende des zweiten Teils in einer Psychiatrieart wiedergebiert als kleines Kind oder den Kopf wieder zur Welt bringt. Und die ist jetzt dann seine treue Begleiterin, während sie rund um Weihnachten halt jetzt die Gegend unsicher machen und wir auf das überlebende Geschwisterduo von Teil 2 treffen, die sich bei einer Tante wiederfinden, die junge Frau und der Bruder an der Uni ist. Und damit haben wir auch eine neue Familie, auf die man Art loslassen kann, während er noch generell Weihnachten blutig macht. So, das ist es jetzt. Und dann ist es halt immer wieder Schauplatz A, Clown tritt auf, dann Handwerk XY, Nagelkeule, Kettensäge, Axt, Messer, was auch immer. Und menschliche Körper, die man ganz oft aufschneiden kann, bis alle Flüssigkeiten rausgelaufen sind. Oder Gesichter, die man abreißen kann oder Hoden, die man in der Mitte zerschneiden kann. Was auch immer. So, das ist es dann halt. Ja. Und das ist es wieder und das ist es wieder und das ist es wieder. Und das finde ich einfach langweilig. Und mich macht dann aggressiv, wenn ich jetzt da so sitze. Und das allein ist nicht so schlimm. Ich glaube, ich weiß nicht warum, ein bisschen aggressiv, wenn andere das richtig unterhaltsam finden. Eigentlich bin ich ja überhaupt nicht so, dass ich nicht cool finde, wenn andere Filme mögen. Aber so dieses Lachen in der Pressevorführung an manchen Stellen, wo ich so denke, nee, das ist jetzt einfach zu krass. Das ist einfach zu krass, um es irgendwie lustig zu finden. Für mich, das stößt trifft bei mir auf so einen Nerv. Wo es so ein Unverständnis. Weiß ich nicht. Es ist nicht meins.
Ja, ich kenne dieses Gefühl, das hatte ich ja auch schon, wenn ich neben Eve sitze zum Beispiel. Eve ist für mich ein perfektes Beispiel. Ich will nicht in seine Richtung shooten, weil wir beide mögen Eve sehr. Aber mit ihm Filme zu gucken, die scheiße sind, ist manchmal echt schwierig, weil er jemand ist, der sich über so einen Schrott wie zum Beispiel The Fanatic oder jetzt auch Terrifier 3 noch beömmelt. Und zwar hat man nicht das Gefühl, dass er das wirklich tut, so, sondern es ist immer so ein gepresstes Lachen. Ich will ihm da jetzt nichts unterstellen oder auch jedem, der da lacht, nichts unterstellen. Aber ein bisschen habe ich das Gefühl, dass da auch immer so eine, um dieses Unbehagen wegzulächeln, was man hat bei auch so einem extremen Gewaltlevel, das muss man ja ganz klar sagen, um das auch aushalten zu können, muss man vielleicht das auch mit einer Konterreaktion bedenken.
Ich meine, so funktioniert ja Comic Relief, ne? Also so ein bisschen, also nee, Comic Relief wäre was Lustiges.
Also Fansblätterfilme funktionieren generell so, deswegen siehst du das auch im Fantasy-Filmfest, da lachen sich die Leute tot. Das kann manchmal daran liegen, dass so wie so bei Trash wie Sharknado Effekte auch besonders mies sind oder dass Humor damit verbunden ist, aber ich weiß zum Beispiel, der, wie ich finde, krasseste Fansblätter, den es gibt, Braindead von Peter Jackson, der hat Bilder, die sind also nicht lustig, die sind widerlich. So, und das ist bei Terrifier jetzt genauso. Was bei mir halt passiert ist, ist, das habe ich recht schnell gemerkt, beim ersten Mord im Film, der wieder sehr exzessiv, sehr lange ist, wo auch wieder Grenzen des Geschmacks ausgelotet werden, wo du das Gefühl hast, ah, das ist halt wirklich das Einzige, was Damien Leone kann. Ne? Jetzt hat er mehr Budget. Das Budget hat sich ja versechzigfacht. Ja, der erste Film hat ja 35.000 gekostet, der zweite jetzt 2 Millionen.
Der dritte,
genau. Und du hast immer das Gefühl, dass dieses Geld halt hauptsächlich in den Look geflossen ist. Und das merkt man auch gleich am Anfang. Der Anfang ist sogar so ein bisschen schaurig. Man hatte das Gefühl so, oh, hier wird mit Stimmung gearbeitet. Ist das jetzt was Neues in Terrifier 3? Und dann ist es relativ schnell, ist die Luft auch schon wieder raus. Es wird dann im späteren Verlauf gar nicht mehr mit Grusel gearbeitet. Und das finde ich ist so eine verpasste Chance. Das hätte man jetzt eben auch mal beim dritten Teil machen können. Aber ich bin nach dem ersten Kill bei jedem weiteren immer müder geworden und einmal sind mir die Augen zugeklappt. Und da dachte ich so, das ist ja seltsam. Bei einem Film, der eigentlich quasi die ganze Zeit dir alle Nervenenden reizen möchte, fast wegzupennen, das muss man erstmal schaffen als Regisseur.
Ich erkenne ja vollkommen an, dass diese Effekte sicherlich aufwendig sind und auch gut erdacht sind. Und wenn ich jetzt dafür eine Faszination hätte, könnte ich vielleicht Spaß daran haben. Aber ich sag, wie es ist, ich selbst finde Menschen, Tiere, Kinder zu quälen einfach nicht gut ertragbar.
Ja.
Und wenn das passiert, es gab gar nichts gegen Action oder dann der Bösewicht kriegt was ab, der Held kriegt was ab, man prügelt sich im Ring. Halt in so einem Ausmaß, wo es irgendwo auch passiert und zu den Figuren passt. Aber wenn jemand auftaucht und einfach nur andere quält, ne, das finde ich auch immer ganz schlimm, wenn ich so Massentierhaltungsfilme sehe, wenn einfach Menschen oder Tiere sich nicht wehren können und aufs Übelste gequält werden, du hörst dann noch deren Schreie und letztendlich betteln ums Leben und so. Das ist einfach für mich, da bin ich irgendwie raus.
Das ist halt nur da, um den Zuschauer zu foltern. Ne? Nimm ja, so einen Film wie Hostel zum Beispiel.
Ja, aber ja, bei Saw zum Beispiel stört mich das nicht so sehr. Im Saw gibt es diesen Kontext zwischen jemandem, der es nicht unbedingt verdient hat, aber wo eine Prämisse geschaffen wird zwischen jemandem, der was Schlimmes getan hat und jetzt kriegt er eine überzogene Strafe. Irgendwie ist der Rahmen für mich da anders und auch die Art.
Saw baut diese Kills ja auch anders auf. Saw schafft ja für die Opfer eine Lösung. Sagt ja immer, mache das, damit du aus dieser Falle entkommst. Und in üblicher Weise ist es ja so, dass sie das tun. Das ist immer schon so. Ne, müssen sich irgendwie ritzen oder selbst irgendwie die Hauptschlagader aufbeißen. Irgendwie sowas Seltsames. Und meistens ist es dann so, dass der Kill dann ganz schnell irgendwie abgezogen wird, weil die Zeit abgelaufen ist. Hier ist es aber endloses Quälen und Foltern.
Also das als Beispiel, in Teil 2, da gibt's eine Frau, da kommt Art rein und ich glaube, erstmal gibt's irgendwie 2-3 Stiche in den Körper. Dann wird die Kopfhaut abgeschnitten und der Skalp quasi abgerissen. Dann wird ihr Teile vom Rücken aufgeschnitten und dann wird da Säure und basisches Pulver drauf, damit es eine chemische Reaktion auf dem Fleisch gibt. Also einfach eine so quälende, quälende Art und Weise, umzugehen damit.
Und hier gibt's auch einen Kill, alle reden von der Duschsequenz. Ich fand den letzten in dem Nagetiere mit zum Einsatz kommen, das, wo ich dachte so, bah. Aber ich merkte auch so, ich bin ja jemand, der da wahrscheinlich nicht ganz so streng ist wie du, weil ich gehe nicht umsonst halt regelmäßig zum Fantasy-Filmfest und gucke mir solche Sachen an. Deswegen, es ist nicht so, dass ich Splatter toll finde, ne? Also es ist nicht so, dass ich dann da mich dran aufgeile oder so. Und es gibt auch Sachen, die ich definitiv nicht gucken möchte, weil ich dann sage so, nee, ich will dann auch, glaube ich, meiner Psyche ein paar Bilder auch einfach für die Ewigkeit verschonen. Und an Terrifier reizt mich, glaube ich, noch am ehesten so dieses Gefühl zu sehen, was hat er sich diesmal ausgedacht? Wie wird er diese Effekte umsetzen? Die sind eben, wie du sagst, da kann man Respekt vorhaben, vor der handgemachten Art und Weise. Aber was mir aufgefallen ist, es hat mehr Budget, aber es hat keine Ideen. Also das ist eine Sache, die mir bei Damien Leone auffällt. Das Monster-Design, das Effekt-Design. Es gibt keine, ne, wenn ich mir zum Beispiel das Ding aus einer anderen Welt angucke, ist vielleicht ein unfairer Vergleich, weil es einer der legendären Klassiker ist. Aber die haben in den 80ern schon Ideen gehabt, wie sie Sachen mit dem Körper machen oder die Fliege von Cronenberg. Ne? Das sind Sachen, wo du denkst, so, oh krass, wer kommt denn auf so eine Idee? Hier hast du eher das Gefühl, dass du dir denkst, was für ein perverser Verstand muss denn in Damon Leone hausen, dass der auf die Sachen, was du gerade erklärt hast zum Beispiel, wer kommt denn auf sowas? Gerade der letzte Kill hier mit den Nagetieren, da dachte ich so, wer denkt sich sowas aus? Ne? Und
ich will ihm ja auch gar nicht sagen, dass er irgendwie dann krank oder pervertiert wäre, sondern wenn du das jetzt deine Kunst begreifst, ist ja deine Aufgabe in diesem, sagen wir mal, Tötungsvorgang, eine Choreografie hineinzubringen.
Genau.
Aber diese Choreografie könnte ja auch daraus bestehen, dass sich diese Opfer bis zu einem bestimmten Grad auch wirklich mal massiv wehren. Oder da wie so eine Art Tanz mit Tod am Ende entsteht. Also da ist Möglichkeit für mehr Show.
Ja, aber mein Punkt ist, dass sich Damien Leone, oder ich will da auch gar nicht zu sehr richten. Es ist eher so, dass ich denke, diese Gedankenleistung, die da reinfließt, die Kills so pervers wie irgend möglich zu überziehen und immer noch diesen einen Schritt mehr zu tun und immer noch eine Geschmacksgrenze zu sprengen, wäre es mir lieber gewesen, wenn er sich Sachen ausgedacht hätte, die mich vielleicht überraschen, die ich nicht schon mal gesehen habe. Weil ehrlich gesagt, Kettensägen, die Leute zersägen, Messer, die irgendwo reinstechen, Kopfhäute, die abgezogen werden. Ey, sorry, aber das habe ich im Splatter-Genre nun wirklich jahrzehntelang immer wieder zu Gesicht bekommen.
Ich habe das Gefühl, was hier einen Schritt mehr gehen soll, ist einfach nur, dass du wirklich aktiv siehst, wie es auch Genitalien trifft. Das, was du vorher dir vorstellen musstest, ist dann dieser Schritt
mehr. Ja, der Unique Selling Point von Terrifier sind zwei Dinge. Das zu machen, was andere schon mal besser gemacht haben, aber in deutlich länger, ist der eine und der andere ist Close-Ups. Das Problem an diesen Close-Ups ist, wenn so ein Kill abläuft, läuft es üblicherweise so. Es gibt den Schnitt auf das Opfer, auf das Gesicht, das macht so Blutspritz ins Gesicht. Schnitt auf Arts Gesicht, der so keinen Mucks von sich gibt, der grinst, Blut spritzt ihm ins Gesicht und dann close up auf die Wunde. Ne, wie Blut da rausspritzt, wie er die Gedärme aus dem Loch herauszieht, wie er Haut zerschneidet. Und es gibt aber nie die Totale. Die Totale gibt es meiner Ansicht nach aus zwei Gründen nicht. Einerseits, weil das vielleicht dann doch zu heftig wäre. Andererseits aber, und das, glaube ich, trifft es dann eher, weil das Budget nicht dafür da ist oder weil die Effekte dann eben doch nicht funktionieren. Denn nah, also Close-Up kann Damon Leone, das sieht sogar echt auch ziemlich echt aus. Aber immer dann, wenn ich dachte so, warum ist das so seltsam geschnitten? Ich finde, der Film ist generell echt nicht gut geschnitten, weil du immer wieder Anschlussfehler hast, weil du auch Rhythmusprobleme hast. Und in den Kills wird ganz viel Effekt genommen, weil der es einfach zu zerschnitten ist und weil du nicht genug, es ist jetzt auch wieder paradox, dass ich das sage, du siehst nicht genug. Aber ich glaube, das könnte eigentlich noch mehr in die Magengrube hauen und wirklich mehr Terror erzeugen. Und so dachte ich häufig, es ist immer so dieses Mittelgrad zwischen übelst lächerlich und übelst widerlich, aber es will sich nirgendwo richtig einfinden. Und letzten Endes bin ich einfach nur genervt von dem Film, der wieder wie der zweite Teil Dinge erzählen will, die er nicht hat. Also es gibt wieder keine Geschichte. Es gibt einen Clown, der halt manisch grinst, aber ich finde, so beim dritten Teil hat sich dieses Gimmick einfach komplett verlaufen. Und es gibt einfach mehr Kills. Und dieses Budget ist hauptsächlich in die Stromrechnung geflossen für die Weihnachtsbeleuchtung. Weil eigentlich gibt es auch keine Setpieces, wenn wir mal ehrlich sind.
Du hast es, finde ich, ganz gut gesagt, als wir bei der Pressevorführung kamen, meintest du, der läuft so unter der Kategorie Mutprobe.
Ja, ja.
So. Ja, das ist es wohl am ehesten. Also ich werde dann auch Teil 4 gucken müssen, weil es ist ja irgendwo auch mein Beruf, ne? Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass er jetzt ausbrechen kann aus diesem Kreis.
Ja, ich kann nachvollziehen, wenn du den auf dem Fantasy-Filmfest guckst. Und das war für mich so eine, den zweiten Teil habe ich hier zu Hause geschaut. Dafür habe ich damals einen Screener bekommen und habe den alleine hier zu Hause geguckt und dachte so, ah, oh, naja. Und ich dachte so, im Kino kommt der bestimmt noch mal besser jetzt, weil wir waren so eine Runde aus Leuten, die alle irgendwie dachten, na komm, wir lassen uns jetzt drauf mal ein. Und bis auf Eve hat keiner gelacht. Und bis auf Eve hatte keiner Spaß. Und da dachte ich...
Doch, es gibt diesen einen Typen immer, der ganz komisch lacht.
Ja, ganz hinten im Kino, ne?
Aber der weiß ich, ja, den ja, kennen der, wir nicht. Der, ja.
Aber das fand ich so, und da dachte ich so, ah, oh, das ist schade, weil ich hatte gedacht, so, der funktioniert vielleicht in so einer großen Runde noch mal besser auf der großen Leinwand, aber null. Er war sogar noch einschläfernder als der zweite. Aber es liegt, glaube ich, eher daran, dass es der dritte Teil jetzt mittlerweile ist.
Halten wir fest, wir haben heute gesprochen über eine zweite Staffel, über einen zweiten Joker, über einen zweiten Schock, über einen dritten Terrifier. Und ich bin der Einzige, der hier mal noch einen Film gefunden hat, der keine Fortsetzung war, aber dafür war der trotzdem schwach. Heieieiei.
It's the season again. Ja? Und, it's the season. Und dann kommt diesen Monat ja auch noch Venom 3. Toll.
Wir sind, sag ich mal, für heute fertig mit dieser Folge. Ein kleiner Ausblick auf nächste Woche. Da werden wir unter anderem über The Apprentice sprechen. Wir haben beide dann, denke ich mal, in die Serie Disclaimer reingeschaut, auf die wir uns sehr freuen. Ja. Wir werden über Smile 2 sprechen nächste
Kommt
Woche.
Kommt der?
Da kam eine Pressevorführungseinladung vorhin.
Ja. Ganz cool. Ich habe die ganze Zeit nur Einladungen für irgendein Influencer-Screening in München, wo ich dachte so, nee, das ist...
Nee, den sehen wir nächsten Montag um 17.30 Uhr in Berlin. Vielleicht schaue ich und David noch Lonely Planet. Ich weiß aber noch nicht, was es genau ist. Gut, liebe Leute, dann danke fürs Reinhören wie immer. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.